Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zur großen Fantasy Fight Night.
Runde 2.
In der linken Ecke, der Champion mit 6 Filmen, 17 Oscars und der Prototyp aller Fantasy-Welten, der Herr der Ringe. In der rechten Ecke, der Herausforderer mit 8 Serienstaffeln und 59 Emmys, der größte Fantasy-Hype der letzten Dekade, Game of Thrones.
Let's get ready to rumble! Liebe Menschen da draußen, herzlich willkommen zum neuen Nachsitzen hier in der Kinotagesstätte und wir sind angetreten, um ein Versprechen einzulösen, das wir euch vor einigen Wochen, Monaten gegeben haben, nämlich in unserer Vorschaufolge zur Herr der Ringe Serie, die Ringe der Macht und zur Game of Thrones Serie House of the Dragon, nämlich dass wir uns, nachdem wir uns diese beiden Serien angeschaut haben, nochmal zusammensetzen und darüber sprechen. Und wir, das bin ich, der Esel nennt sich immer zuerst, und das ist der gute Marius. Hallo Marius.
Hallöchen, endlich darf ich hier auch mal wieder sein.
Ja, bist immer herzlich willkommen als unregelmäßiger Gast.
Ja gut, bei der Football-Film-Folge konnte ich tatsächlich wenig zu beitragen. Da wurde ich, glaube ich, auch nicht stark vermisst mit meinem gefährlichen Halbwissen und das Einzige, was ich hätte machen können, wäre ranten.
Ja, dein Rant über Blindside haben wir schmerzlich vermisst.
Aber, das stimmt, naja, aber auch geschwungen ist nicht aufgehoben, so viel sei an dieser Stelle verraten.
Und ja, freut euch auf unsere 100. Folge.
Ja, wir sind stark am Plan. Und heute ist auf jeden Fall ein Thema dabei, da bin ich mehr drin, Fantasy.
Kurz zum Ablaufplan heute. Wir geben zunächst spoilerfrei ganz kurz am Anfang unsere Meinung zu beiden Serien ab und dann widmen wir uns in einem Spoilerteil den Ring der Macht und anschließend House of the Dragon. Das heißt, wenn ihr eine der Serien noch nicht geschaut habt, könnt ihr zum entsprechenden Punkt springen beziehungsweise dann abbrechen, wenn wir mit der einen durch sind, damit ihr auch garantiert nicht gespoilert werdet für die anderen. Das ist zumindest unser Plan. Unsere Meinung vorab zu Die Ringe der Macht und House of the Dragon, Marius.
Ja, ganz spoilerfrei gesagt, rein meinungstechnisch empfehle ich euch, House of the Dragon zu schauen, wenn ihr Game of Thrones mochtet. Dringend zu schauen. Diese Serie hat sehr viel zu bieten, was Game of Thrones sehr gut gemacht hat. Was genau werden wir uns gleich anschauen. Jetzt würde ich auch gerne sagen, wenn ihr Herr der Ringe mögt, dann könnt ihr euch auch Die Ringe der Macht anschauen. Da wird es dann ein bisschen schwieriger tatsächlich. Da würde ich sogar sagen, umso mehr ihr drin steckt, wird es, glaube ich, ein bisschen schwieriger mit der Serie. Aber nichtsdestotrotz, wenn ihr mal keine Serie gerade habt, ich weiß, es ist absolute Serienarmut gerade, dann ist auch Die Ringe der Macht etwas, was man sich anschauen kann und was man jetzt nicht unbedingt bereut, zumindest wenn man die Erwartungen vielleicht nicht ganz so hoch legt.
Ich fasse mich etwas kürzer und sage, ich kann beide Serien oder ich würde beide Serien durchaus empfehlen, wenn mich jemand danach fragen würde. Gleichzeitig bin ich von beiden, so mehr oder minder ernüchtert.
Da haben wir jetzt mal unsere Ausgangsposition klar und deutlich dargelegt. Jetzt gehen wir mal ins Detail. Christian, womit
fangen wir an? Fangen wir mit der Ringe der Macht an.
Okay, gut.
Ist auch die Serie, die eher gestartet ist, aber das stimmt ja überhaupt nicht, oder?
Nee, die hat ja aufgehört, ja. Weil, jetzt kommen wir schon zum Positivsten an der Serie, hat nur 8 Folgen.
Oh, komm, ey. Von denen du dir 5 gestern angeschaut hast.
Also, kurz meine Journey mit der Herr der Ringe-Serie. Also, ich habe versucht, beide gleichzeitig zu schauen. Das hat 3 Folgen lang funktioniert. Und dann hat aber Herr der Ringe, also ich hatte sowas von keinen Bock mehr weiterzuschauen. Nach 3 Folgen war ich so ernüchtert, dass war mir alles relativ egal, was dort passiert. Die 3. Folge, auch die schlechteste Folge der gesamten Staffel, meiner Meinung nach. So viele Zeitlupen, so viele Sachen ewig weit gestreckt. Die haben nach 3 Folgen hatten sie schon mehr oder minder genug Stoff für einen ganzen Kalender mit Kalendersprüchen voll. Es war wirklich schwierig auszuhalten. Und nur das Ende quasi, also das, was noch passieren wird, das, was man sich denken könnte, was passiert, das hat einen irgendwie bei der Stange gehalten, aber sonst fand ich das ziemlich übel. Ja, klar sieht die Serie super aus, aber ja, ich war ziemlich ernüchtert und dann kamst du und meintest vor ein paar Tagen oder so einer Woche, ich habe die Serie durch oder beide Serien durch, machen wir jetzt die Folge und ja gut, okay, dann muss ich jetzt auch jetzt bin ich quasi gezwungen dazu, die Herr der Ringe-Serie zu schauen, habe deswegen die restlichen 5 Folgen gestern an einem Stück nachgeholt. Ja, da waren wir mal drin, sagen wir es mal so. Also man hatte nichts anderes vor, also natürlich, man hat immer was anderes vor, aber in dem Fall, man war mal drin, ne? Man hat mal ein paar Folgen nacheinander geschaut, das ist immer ein ganz guter Vorteil, wenn es einen nicht so huckt, weil, ja, dann hat man mit der Story ein bisschen mehr verbandelt, man kann sich die Namen ein bisschen merken und so weiter und so fort. Und tatsächlich, siehe da, ab Folge 6, und jeder, der die Serie geschaut hat, wird mir wahrscheinlich zustimmen, dass Folge 6 die beste Folge der Serie ist, bis jetzt. Siehe da, sie finden tatsächlich auch mal einen Storystrang, den sie gehen wollen. Sie finden tatsächlich auch mal Kohärenz, sie finden tatsächlich auch mal eine Idee, was diese Serie überhaupt mal werden soll, überhaupt, auch vom Look her. Also auf einmal gibt es Einblendungen von verschiedenen Gebirgsnamen zum Beispiel, weil es vorher überhaupt nicht gab. Man war halt irgendwo in Mittelerde. Auf einmal hatte das Ganze Struktur, wie ich fand. Und das waren nicht mehr einzelne Geschichten, die irgendwo an anderen Enden der Erde spielen und die mir am Papöchen vorbeigehen. Und so wurde das Ganze dann auch mal interessant. Es wurde nicht richtig geil, also es war jetzt auf keinen Moment dabei, wo ich gedacht habe, boah, alter Schwede, komplett gekickt. Nee, nicht einer.
Nicht? Der Vulkanausbruch? Nicht?
Nee, also rein technisch werfe ich der Serie auch überhaupt nichts vor. Da sind immer wieder Momente, wo ich mir denke, uiuiui, das sieht echt schön aus. Oder technisch echt krass oder die Kostüme und sonst was auch toll. Aber ja, wie gesagt, es wird dann aber zumindest ab Folge 6 und Folge 7 und Folge 8 sind auch auf verlässlich hohem Niveau, sage ich mal so, sodass man sich das auf jeden Fall dann besser anschauen kann, was auch Hoffnung macht für die nächste Staffel. So, jetzt habe ich genug geredet, bitte.
Ja, bei mir war es ganz ehrlich, durch die ersten Folgen habe ich mich auch so ein bisschen durchgeschleppt und wusste nicht so wirklich, wo das Ganze hin soll, hatte so meine Probleme mit ein, zwei von den, ich glaube insgesamt 4 Erzählsträngen, gibt es ja so 4 Haupterzählstränge.
Die
und dann Elben, ist das,
also ja, die, also zweimal
kommen Elben wir gleich auch drauf, ne?
Oder so, ja, okay.
Ja. Aber dann tatsächlich ab Folge 6, also spätestens mit diesem Vulkanausbruch und auch dem der Belagerung, die davor passiert ist, ich meine, auch Folge 6 ist ja eine, die ja nur einen Schauplatz hat, ne? Oder die nur dort in den Südlanden spielt und sich klar konzentriert. Das ist so ein bisschen die Battle of the Bastards-Folge, wenn man jetzt das Game of Thrones
equivalent nimmt. Ja, okay.
In dem Sinne, dass vorher ganz viele verschiedene Erzählstränge waren und jetzt sich eine Folge auf ein Event, auf ein großes Event fokussiert.
Ja, okay.
Erzählstränge, Stichwort. Also wir haben 4 insgesamt, ne? Wir haben hauptsächlich einen, der sich um Galadriel dreht, die nach Sauron sucht, nach einer bösen Macht. Irgendwie will ihr keiner glauben so recht in den Elbenrängen und sie ist so ein bisschen fanatisch. Lehnt dann auch die Rückkehr ins Reich der Elben ab, landet in einer großen Menschenstadt auf dem Meer. Dann haben wir Elrond, der bei den Zwergen zugange ist und dort geht's um das Abbauen von Mithril, was jetzt quasi entdeckt wurde. Dann haben wir die Südlande, was dann später Mordor wird. Menschen, die sich dort aufhalten, Orks, die versuchen dort so ein bisschen die Macht an sich zu reißen. Und wir haben die Hobbits, die hier noch Haarfüßer heißen. Und die ein, wo es, wie heißt das, das junge Mädel Nori?
Nori, ja.
Genau, kümmert sich um einen großgewachsenen Mann, der vom Himmel fällt. Und ich muss sagen, gerade dieser Erzählstrang war für mich über weite Strecken der langweiligste und banalste, den es gibt. Hat mich jedes Mal aufgeregt, wenn die Serie dorthin gegangen ist. Weil auch diese Hobbits, ich meine, man kennt sie aus den Filmen als so gemütliches kleines Volk. Und hier sind sie irgendwie so Nomaden, die wandern und aber auch knallhart ihre Leute zurücklassen, sobald die sich mal was haben anlasten lassen, was irgendwie der Gemeinschaft schadet. Und das macht die schon hart unsympathisch. Und gleichzeitig trudelt dieser Erzählstrang irgendwie so ins Nichts, bis er dann schlagartig in der vorletzten Folge mit zum Interessantesten wird, wenn klar wird, was es mit diesem großgewachsenen Typen auf sich hat. Die legen erst so eine Fährte aus, dass es sich da um Sauron handeln soll. Aber es ist wohl, wird nicht ganz klar, aber es ist schon Gandalf oder Saruman? Fragezeichen.
Es ist auf jeden Fall einer der
Zauberer.
Ja, genau. Einer Zauberer, genau. Ich weiß, ich kenne mich ehrlich gesagt mit der Lore von Herr der Ringe nicht so sehr aus, da ich nicht weiß, wie alt Gandalf und Konsorten sind, ob das passt. Aber so wie man es jetzt kennt und so wie es ja auch mit Name-Dropping in der Serie gemacht wird, wird das wohl wahrscheinlich irgendein Charakter sein, den man kennt. könnte ich mir zumindest vorstellen. Ja, du bist auf jeden Fall nicht alleine mit der Meinung, dass die Stränge um die Hobbits bzw. Haarfüßler, die Leute sind da mit dir einer Meinung und finden das am schlechtesten in der ganzen Serie, so wie ich das im Internet mitbekomme. Ich bin anderer Meinung. Ich mochte die. Tatsächlich, ich fand, das hat für mich die ersten drei Folgen gecarried, weil ich den Rest viel uninteressanter fand. Beziehungsweise die Südlande hatten, wie ich finde, Potenzial. Gut, am Ende gibt's halt den Twist, den quasi Twist mit Mordor. Dann wird's natürlich super interessant, gerade Folge 6 und so. Aber vorher dieses, worüber sich erst die Folgen drehen, so das Zusammenleben von Menschen und Elben und dann kommen halt die Uruk. Das fand ich irgendwie nicht so super interessant. Ich weiß nicht, irgendwie hat's mich nicht gekickt. Und Galadriels, die Darstellung von Galadriel finde ich schrecklich. Also ich weiß nicht,
ja.
Die Schauspielerin wird auch nur ihren Job gemacht haben und auch nur das gemacht haben, was irgendjemand gesagt hat, sie soll spielen. Aber mich hat diese Figur hart genervt. Ihre Entscheidung, also so selbstsüchtig und vielleicht soll sie so sein. Ich kenne Galadriel nur aus den Filmen und da ist sie auf jeden Fall nicht so. Also
sie ist fanatisch und das ist das Problem, was sie so hart
macht über weite Strecken. Aber sie bekommt auch nie irgendwie Redemption dafür, dass sie so fanatisch ist. Sie kommt immer mit allem durch. Also sie ist so das verwöhnte Gör der Serie, weißt du, dass sie immer mit allem durchkommt. Würde sie Jofrina heißen, würden alle ihren Tod wünschen. Also
Jofrina, okay, ja.
Kleiner Seitenhieb zu Game of Thrones wieder. Aber nee, ich fand sie hart unsympathisch. Den ganzen Strang fand ich irgendwie blöd. Ich fand ihren Kompagnon, der sich ja später als Sauron herausstellt.
Das ist auch so ein hart dummer Charaktertwist aus dem Nichts gewesen, fand ich.
Ja, ich finde, ein paar manchen Sachen machen nicht Sinn.
Da habe ich abgewunken in dem Moment tatsächlich, als er sich als Sauron als er gesagt hat, dass er Sauron ist.
Ich hätte verstanden, wenn Sauron irgendwie in dieser Person irgendwann zwischendurch reingekehrt ist oder sowas. Mhm. Aber warum Sauron jetzt irgendwo auf dem Meer rumschippert, quasi ganz am Anfang oder einfach mal, also manche Sachen, wo er alleine ist quasi, ne, wo er nicht irgendwie sich verstecken muss oder sowas, da merkt man ja null, dass das irgendwie jetzt jemand ist, der Macht hat oder sonst was oder irgendwie was Besonderes ist, sondern man hat schon fast gedacht, Sauron sucht nach einem ganz normalen Leben, der will gerade keinen Bock mehr auf böse sein. Naja, okay. Und dann blieben ja nur noch so die Haarfüßler. Gut, die Zwergen fand ich auch noch sympathisch.
Kann ich das mal kurz sagen? Also dieser Zählstrang, der ist ja auch mit Elrond verbandelt. Erstmal, das finde ich die größte Verfehlung der ganzen Serie, das Elrond-Casting. Ich habe es schon mehrfach gesagt, das regt mich furchtbar auf, dass dann niemand gesucht wurde, der Hugo Weaving, der quasi kein Kinn hat, auch nur halbwegs ähnlich sieht. Weil der Kerl, der hier gecastet wurde für Elrond, der hat quasi drei Kins auf einmal. Aber auch da fand ich tatsächlich den Einblick in das Leben der Zwerge hochsympathisch, hochinteressant. Das mochte ich sehr, sehr gerne, wie sie diese Welt zeigen, wie sie die Minen von Moria zeigen, das ganze Bergwerkleben dort quasi und auch den Konflikt zwischen, wie heißt der Zwerg nochmal, um den es da geht? Durin und
sein Vater Durin.
Und sein Vater Durin, genau.
Der dritte und der vierte.
Weil man das ja auch in Der Herr der Ringe nicht so wirklich bekommen hat. Und selbst im Hobbit hast du klar diese versprengte Zwergentruppe, aber du hast nie so wirklich ein Gefühl dafür, wie diese Zwergen im Verbund, in der Gemeinschaft leben und arbeiten. Das hast du hier bekommen. Auch wenn die Zwergenfrauen keine Bärte haben.
Ja, das ist ein schwerer Verlust tatsächlich. Ja, bei den Haarfüßlern, also da hat sich hier drüber aufgeregt, dass das nicht so wie die Hobbits dargestellt ist quasi. Und bei den Zwergen hat aber keiner ein Problem damit, dass die halt so ein bisschen gemeiner zueinander sind oder sonst was. Oder halt nicht so die lustigen biertrinkenden Zwerge, sondern halt auch ein bisschen Facetten haben. Und bei den Haarfüßern fand ich das auch mal ganz gut, dass man halt nicht nur die netten Hobbits hat, sondern halt auch mal, okay, die waren früher ein Nomadenvolk, die unterste Linie quasi im Nahrungsbereich. Also immer auf der Hut und irgendwie wichtig, dass sie halt möglichst wendig sind und sich verstecken können und sowas. So haben die halt immer gelebt und dass die damals halt auch ein bisschen gemeiner waren oder andere Vorstellungen hatten, finde ich eigentlich ganz in Ordnung, weil das sind halt nicht die... Also,
jemand, der sich am Fuß verletzt hat, fast zu drohen, den zurückzulassen bei der nächsten Wanderung, also das ist schon eine andere Liga, finde ich. man kümmert sich doch eigentlich in der Gemeinschaft.
Ja, Christian, andere Kulturen. Das ist so mal so. Einblick in andere Kulturen, und wenn sie halt sesshaft werden, dann haben sie auch mehr das Gemeinschaftliche entdeckt. So stelle ich mir das vor. In meinem Kopf. Fand ich ehrlich gesagt nicht so schlimm, dass da auch mal ein paar bösere Hobbits sind oder ein paar andere Rituale und ein bisschen, ja, sie sind ja auch so ein bisschen abergläubisch und so ein bisschen, bisschen schreckhaft ist schon nett ausgedrückt. Und das macht für mich irgendwie schon so ein bisschen Sinn. Naja, aber gut, viele haben sich drüber aufgeregt, ich fand's okay. Und ich hatte ja auch dann am Ende recht, weil der Erzählstrang wird der beste zum Ende hin mit eben dem alten Mann. Was ich ein bisschen komisch fand, ist, dass er in der letzten Folge auf einmal wunderbar sprechen, also fast wunderbar sprechen kann. Eine Folge zuvor hat er nur Brocken rausbekommen.
Ja, das war doch aber in dieser Begegnung mit diesen weißen Figuren, dass da irgendwas in ihm platzt ist.
So, wenn man so kann man es natürlich auch, sagen. Naja, und zeitlich finde ich die Sache ein bisschen schwieriger, was natürlich schwierig ist, wenn du quasi Parallelhandlungen erzählst, weil es gibt eine Montage von den, ich nenne sie jetzt einfach Hobbits, wo sie wirklich, also man sieht sie auf der Karte, so ganz stereotypisch mit diesen Strichen auf der Karte halt abzeichnet, wie weit sie schon gegangen sind und welche Sachen sie überwunden haben. Also so wie mein Gefinden nach waren die wirklich Wochen unterwegs, und dann hat das irgendwie zeitlich für mich nicht mehr so mit den anderen Stories verpasst, weil ich mir gedacht habe, hey, die sind jetzt Wochen unterwegs, aber die Überfahrt soll jetzt irgendwie nur 2 Tage gedauert haben oder sowas. Sowieso war das irgendwie ganz komisch gelöst, dass innerhalb von einer Folge waren sie quasi übers Meer geschippert, komplette Reise übers Land und dann in die Südlande, damit sie passend zur Schlacht quasi da sind. Also das war ein bisschen konstruiert, wie ich fand.
Sie hätten irgendwie ich glaube, dieser Hobbit-Strang, da wird ja überhaupt kein Bezug auf die anderen genommen.
Ja, aber es soll ja suggerieren, dass das so
zeigt. Ja, es soll suggerieren, aber theoretisch könnte es auch 50 Jahre davor spielen.
Theoretisch, das ist natürlich auch noch eine Plotmöglichkeit zu sagen, irgendwie, das spielt zu einer anderen Zeit. Und zur neuen Staffel haben wir da zum Beispiel einen Zeitsprung oder sowas. Das ist natürlich möglich auf jeden Fall. Sie haben sich das offen gelassen. Obwohl, nee, es wird ja auch gesagt, dass mit diesem Stern, der vom Himmel gefallen ist, sagt ja der alte Mann, der Sauron verehrt hat, sagt er das auch, deswegen passiert das wohl ungefähr gleichzeitig. Naja, gut, dass da ein paar Sachen konstruiert sind, ich glaube, darüber müssen wir auch nicht groß reden, dass da ein paar Leute ein bisschen zu starke Plot-Armor haben, müssen wir, glaube ich, auch nicht drüber reden.
Ja, gut, das ist ja, also das Argument kannst du in den Herr-der-Ringe-Filmen auch anbringen. Also das kann ich bei Fantasy, bei richtig reinrassiger Fantasy, wie es Herr der Ringe ist, kann ich das total verzeihen.
Nee, aber nicht nur, ich kann es bei den Hauptcharakteren verzeihen, aber nicht bei irgendeiner Familie oder sowas. Also gerade bei dieser Familie aus den Südlanden. Boah, was die überstehen? Also wirklich.
Na, das ist doch aber auch, das sind doch aber auch Hauptfiguren.
Ja, also sie hätte auch sterben können, die Mutter. Wäre jetzt nicht so schlimm gewesen, oder?
Nö, schlimm wäre es nicht gewesen.
Aber sie hat halt einen Pfeil in
ins Knie,
in den Rücken bekommen. Sie hat einen Vulkanausbruch überlebt. Sie ist dann auch meilenweit durch die Gegend gegangen und ist dann in der letzten Folge quicklebendig. Naja, gut, okay. Allgemein finde ich die Serie ja nicht schlecht, ne? Aber ich finde wirklich erst am Ende, also ab Folge 6, habe ich wirklich das Gefühl, dass sie erst dann sich überlegt haben oder dann so langsam mal auf die Idee kam, dass sie hier irgendwas machen müssen, was einen Erzählstrang überhaupt mal hat, irgendeinen Spannungsbogen mal hat.
Ja, was vor allem sich nicht in so esoterischem Blabla ergeht. Also vorher wird super viel geredet, ohne dass wirklich was gesagt wird. Ja. Diese ganzen Ansprachen, gerade im Elben-Kontext, das ist alles so ein hohler Käse, der da teilweise von sich gegeben wird und der nicht zum Plot beiträgt, der nur so bisschen die Figuren vielleicht nochmal charakterisiert und es geht um Krieg und um gebrochene Herzen und um Traumata und um Verlust und so weiter. Und das ist ganz, ganz viel hohles Phrasengedresche, fand ich.
Kalendersprüche. Also wirklich, es gibt Folgen, gerade Folge 3 ist ein Kalenderspruch nach dem nächsten.
Und auch Galadriel macht sich da total schuldig. Bei Galadriel hatte ich auch sehr lange Zeit das Problem, dass, wenn ich jetzt mal den Bogen von der Serie zu Die Gefährten schlage, dann dort bekommen ja 9 Menschen, 5 oder 7 Zwerge und 3 Elben bekommen ja Ringe von Sauron. So wird mir das da erzählt. Und ich dachte mir die ganze Zeit, sie ist ja so versessen in ihrem Hass auf Sauron. Wie soll sie jemals zu dem Punkt kommen, an dem sie einen Ring von ihm annimmt?
Bekommt die
Löst die Serie dann? So hat mir das Intro aus Die Gefährten erzählt, Sauron hat denen diese Machtringe gegeben und sich dann den einen Ring geschmiedet, um die alle kontrollieren zu können.
Ich hab's in Erinnerung, dass sie bekommen, aber nicht von Sauron. Aber gut, okay. Das ist jetzt nicht
ja, aber jetzt, auf dieses, also jetzt hat, haben sie es quasi auf indirekte Weise von ihm bekommen, denn am Ende von der letzten Folge offenbart sich ja quasi, dass er ihnen die Anleitung dazu gegeben hat, wie sie sich diese Ringe aus dem Mithril schmieden. Und naja, das war alles auf irgendeine Art und Weise hingebaut und hinkonstruiert, die ich noch akzeptieren konnte, im Gegensatz zu vielen anderen Sachen. Wie gesagt, dieser Charaktertwist dabei, bei dieser Figur, mit der Galadriel unterwegs ist, dass er Sauron ist. Und also für mich hatte hier tatsächlich vieles eher Game of Thrones-Vibes als Herr der Ringe-Vibes. Nicht unbedingt in der Ästhetik und der Stimmung, sondern in der Erzählstruktur, dass es eben so sehr in die Breite geht. Während, und das kann ich ja schon mal vorauswerfen, unsere nächste Serie sehr viel mehr in die Länge statt in die Breite geht.
Ja, aber sie machen es auch nicht kohärent. Also das, was Game of Thrones ja richtig gut gemacht hat, ist, dass sie auf einen Startpunkt gestartet sind, ne? Und von da aus verteilt sich dann in alle Himmelsrichtungen. Aber man startet mit den ein und denselben Charakteren. Okay, man hat Daenerys noch auf der anderen Seite der Welt. Man hat zwei von mir aus. Man hat zwei Startpunkte. Und hier hat man halt vier. Hm. Was too much ist. Einfach. Und erst ab Folge 6, nach 6 Folgen, laufen mal 2 Stränge von denen halbwegs zusammen. Und das auch nur, weil dort ein großes Ereignis passiert, wofür die aber jetzt vom Prinzip auch nichts können. Ne? Also die sind nur Zeugen von dem, was dort passiert, wenn man nur ehrlich ist. Ja, also ich habe mich schon gefreut, dass es überhaupt auf irgendwas hinausläuft. Also dass es überhaupt mal irgendwie mal einen Punkt gibt, wo mal zwei Stränge zusammenlaufen, wo mal das Ganze hier irgendwo mal zu einem Punkt führt, ne? Wo man nicht einfach vier Stränge nebeneinander hat. Und das ist
total, total. Aber also es ist sehr viel, nervig. Sehr viel mühsame Vorarbeit, aber es gibt einen gewissen Payoff-Moment so ab Folge 6 oder Payoff-Momente. Und dafür lohnt sich es dann tatsächlich. Also mit diesem Vulkanausbruch gerade auch, wie der inszeniert war, mit dieser riesigen Staubwolke, die da übers Land fegt und die dann Galadriel verschluckt, wo man sich dann auch denkt, oder wo ich mir dachte, okay, wer hat das jetzt überlebt und warum? Und dann haben natürlich die ganzen wichtigen handlungstragenden Figuren das alles überlebt. Eine erblindet, fand ich dann auch sehr interessant, weil das kündet sich ja auch irgendwie in diesen Prophezeiungen da an, in dieser Seestadt, die mir vorher auch gar nichts sagte. Das war auch relativ interessant, da mal einen Blick zu haben. Also allein dafür mochte ich so ein bisschen auch die Serie, dass sie mir mehr von dieser Welt zeigt. Und das hatte ich mir auch in unserer Vorschau gewünscht, dass ich noch ein bisschen mehr von dieser Welt sehe. Und jetzt habe ich hier Lindor, die eine Stadt der Elben an der Westküste. Und ich habe diese, ich habe ihren Namen schon wieder vergessen, diese Wasserstadt oder Meeresstadt, Inselstadt.
Ja. Ich komme gerade auch nicht drauf, ja. Aber man sieht quasi, wie sich die Welt von Herr der Ringe, so wie wir sie aus den Filmen kennen, langsam formt, ne? Ja. Und das ist ja, das soll ja auch ein Prequel machen. Aber wie gesagt, nochmal, ich bin trotzdem bei dem Standpunkt, auch wenn da mal zwei Storystränge zusammenführen, so wirklich Auswirkungen hat das dann aber auch nicht, dass die zwei Stränge zusammenführen. Weil klar, es passiert viel, aber das wäre auch passiert, wenn die beiden sich nicht getroffen hätten. So wirklich, weil sie kommen zu retten und schaffen es dann aber ja am Ende doch nicht. Also sie fahren ja wieder zurück zu ihrer Insel, ohne dass sie jetzt was Großartiges erreicht hätten. Und die Südländer haben halt ihre Landen verloren, hätten sie so oder so. Und jetzt sind die zwei Storystränge ja wieder auseinander. Also sie haben sich getroffen, nur um dann wieder auseinander zu gehen. Also wirklich Auswirkungen hatte jetzt die Story an sich. Also die Charaktere, dass sie sich getroffen haben, anders wie bei Game of Thrones, wenn sich da mal zwei Personen treffen aus der Story, dann passiert meistens auch mal was mit diesen Charakteren. Hier hat man sich quasi Halle gesagt, den Orks auf die Schnauze gehauen und ist dann untergegangen. Aber ja, kann ja noch werden, ne? So ist ja nicht. Gerade jetzt haben wir ja mal zwei Leute, die auf eine Reise gehen. Auch das habe ich vermisst. Jetzt haben wir ja diesen alten Mann und Nori, die sich ja quasi auf eine Reise machen. Und das ist, also ich habe es auch in der Vorschau gesagt, das ist für mich Herr der Ringe. Dieses Journey, diese Reise irgendwo hin, seine Bestimmung finden, Abenteuer erleben in dieser Fantasy-Welt. Und nicht das diplomatische Geschick drumherum, das Auswirkungen hat, ja. Aber einzelne Charaktere, die halt in dieser Welt viel erreichen. Und das könnte jetzt gerade mit diesem Storystrang in Staffel 2 besser werden, hoffentlich.
Hoffentlich, ja. Was auch besser werden muss, ist die Musik, oder? Ich meine, nee. Das ist so ein Punkt, der auch schon mehrfach verhandelt wurde. Wie, nee.
Ich finde, die muss nicht besser werden, die muss nur besser eingesetzt werden. Und nicht immer.
Ich muss, einfach. Ja, gut, das fasse ich jetzt mal einfach so zusammen, aber Ich finde es halt erstaunlich, dass mir hier 8 Stunden Material vorgesetzt werden und ich nicht eine einzige Melodie im Kopf habe.
Doch, die Hobbit-Melodie war schön. Also die Haarfüßler-Melodie.
Hab ich nicht im Kopf. Also ich meine, du bist ja eher der musikalischere Typ, aber ich habe hier keine Melodie drin, außer wenn sie sich mal so ein bisschen an die den Original-Soundtrack aus den Filmen anlehnt.
Was sie nach Folge 6 gefühlt auch mehr macht. Da hatte ich irgendwie so ein paar Momente, wo ich gedacht habe, oh, spielen sie mal was aus dem Film? Nee, aber so ein paar Anklänge quasi. Ich finde es ja gut, dass sie was Neues komponiert haben, dass sie nicht, wie Game of Thrones, einfach das berühmteste Musikstück genommen haben und hier einfach wahllos irgendwann eingesetzt haben. Bei Mordor hätte man es machen können, dass man sagt, okay, man hat jetzt Mordor und spielt mal das Mordor-Theme ein oder das Sauron-Theme. Hat man nicht gemacht, meines Wissens nach. Aber man hat theoretisch ein Potenzial für ein paar Überraschungsmomente, hat aber seine eigenen Musikstücke. Das Problem ist da nur, meiner Meinung nach, dass man die immer und immer wieder einfach wahllos reinklatscht und den Pegel auf Maximum dreht, um das episch zu wirken zu lassen.
Ich finde, das ist noch mal, ich habe halt das Gefühl gehabt, sie wurde ganz oft so im Hintergrund, so als Hintergrundgedudel eingesetzt und dadurch komplett banalisiert.
Ja, außer es soll eine epische Szene sein. Dann wurde der Regel hochgedreht. Also ja, es läuft quasi immer im Hintergrund, ohne irgendwie, also Ruhe sieht man eigentlich nur, ich glaube, bei Folge 7 am Anfang nach dem Vulkanausbruch.
Aber ja, kann sein, dass da mal also irgendwie so ein bisschen Stille auffällt.
Ich glaube, da wird nichts gedudelt, aber absolut, ich gebe dir recht, der Einsatz der Musik ist fürchterlich und so wirklich ins Ohr geht's jetzt auch nicht, nee.
Ja, und über Serienintros können wir nochmal eine eigene Nachsitzfolge machen.
Ja, ich hab's immer übersprungen, ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ja.
Also ich hab's mir einmal angeschaut und hab mir gedacht, ja.
Ja, es ist halt nur irgendwelche Grafiken, die zusammenlaufen. Ne? Also schön.
Ganz nett, ne? Hat bestimmt ein paar Millionen gekostet, aber.
Da haben auf jeden Fall, konnte jemand noch 2 Monate seine Familie ernähren.
Ja, ja.
Aber völlig, völlig egal. Wie auch bei House of the Dragon, wie ich finde. Das ja, hat mir nichts gegeben.
Da hat man wenigstens die Musik und dazu kommen wir jetzt. Würde ich sagen.
Genau, kommen wir doch zu House of the Dragon.
House of the Dragon.
10 Folgen.
10 Folgen, genau, hat früher angefangen, hat später aufgehört und begann auch schwierig, wie ich fand. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe auch bei den ersten Folgen gedacht, ja, okay, ist ganz nett, man hat wieder so ein bisschen Game of Thrones Feeling, was natürlich auch so ein bisschen im Intro liegt. Ich gebe dir recht, das, was mit der Grafik da passiert, das ist einfach nur Blut, was halt durch die Gegend läuft und es ist
ganz hübsch gemacht. Durch immerhin ein visuelles Element, was in der Serie ja vorkommt, nämlich dieses Modell, was König Viserys Targaryen da in seinem Zimmer baut und was über die Jahre immer, immer größer wird. Und das fand ich schon ganz schön, dass man anhand dessen zumindest so ein bisschen nachvollziehen konnte, noch visuell, wie sich das Ganze zeitlich weiterentwickelt.
Aber man hat vor allen Dingen ein Intro, was extrem angelehnt ist an das Intro von Game of Thrones musikalisch.
Ja, dann hätten sie es gerne ganz kopieren, obwohl dazu haben sie einfach zu wenig Schauplätze. Ja, musikalisch ist es halt einfach die Intro-Musik aus der Originalserie plus einige seltsame Schnitte. Also so ein paar Versatzstücke haben sie rausgeschnitten und diese Versatzstücke oder beziehungsweise den Schnitt, was da übersprungen wurde, das hört man heraus, dass da geschnitten wurde.
Ja, sie haben es ein bisschen abgeändert, sagen wir es mal so. Aber ich weiß nicht, wie es ging. Ich habe es gehört und habe gedacht, welcome home.
Ja, beim ersten Mal, ja.
Ja, ich hab's nicht übersprungen. Ich hab's mir jedes Mal angehört. Für mich war das wirklich so, wieder Game of Thrones.
Ja, also schön. Bei uns war's ja, ich hatte ja eigentlich gesagt in unserer Vorschau, es wird kein Event werden. Am Ende ist es doch ein Mini-Event zumindest geworden. Ein Kumpel, der hier sein Wow-Account hatte, ist zu uns gekommen und wir haben's dann immer zu dritt oder zu viert geguckt und dann immer halt 2 oder 3 Folgen am Stück und dann habe ich dann zumindest bei der zweiten dann immer einfach übersprungen. Ich mit der Befehlsgewalt über die Fernbedienung hatte ich. Deswegen habe ich das einfach mal gemacht, weil mir das visuell halt nichts gegeben hat. Das Geile an dem Original Game of Thrones Intro ist ja, dass du durch diese Landkarte einfach noch eine Einordnung hast. Wo sind wir? Und wo sind wir in der Serie? Fast nur in King's Landing, in der Hauptstadt dieses Landes. Und da setzt die Geschichte ein, ungefähr 170 Jahre, 180 Jahre vor den Ereignissen von Game of Thrones.
Genau, mit dem Tod von Jaehaerys beginnen wir, beziehungsweise mit seiner Nachfolgeregelung. Und dann beginnt quasi die Geschichte von den letzten Jahren oder von Mitte bis letzten Jahren von König Viserys. Seiner Tochter Rhaenyra. Seinem Bruder Daemon, seiner zweiten Ehefrau Alicent und allen quasi, die darum schleichen und Macht haben oder Macht haben wollen. Und dann beginnt die größte Mittelalter-Soap, die es so gibt, ne? Das ist alles, also das ist quasi der Game of Thrones-Teil aus Game of Thrones, ne? Also dieses Machtgespinne, dieses Herumwerken um den eisernen Thron, keine weißen Wanderer, keine Gefahr aus dem Osten, keine Daenerys, die irgendwo noch einen Plan schmiedet oder sonst was. Man hat halt nur dieses Geschacher um den Thron. Das Schöne ist für mich, das ist mein Lieblingsaspekt von Game of Thrones. Ich liebe das. Und jetzt, ja. Ich werde, wenn es so weitergeht, gut, jetzt muss ein bisschen mehr Action passieren in den nächsten Staffeln rein, geschichtlich schon, aber da war sehr, sehr viel gesprochen und sehr, sehr viel. Wäre das kein Mittelalter, wäre das kein Game of Thrones, wäre das für alle ein Guilty Pleasure, Doku-Soap, weil man irgendwie Bock drauf hat auf diese Charaktere und wie sie sich gegenseitig irgendwie hintergehen.
Naja, die Konflikte und die Beziehungen zwischen den Charakteren und die teilweise so halb, teilweise ganz inzestösen Liebesverknüpfungen, die sich da ergeben, sage ich mal so. Das ist schon sicher, das ist auf Soap-Opera-Niveau. Gleichzeitig hast du ja aber diese sehr feinen und auf ja fast jedes Wort bedachten Dialoge, die ja nun wirklich sehr filigran sind und da sehr viel Spannung reinbringen und Unterschwelliges andeuten lassen und die Entwicklung langsam vorantreiben. Und ich gebe dir recht, auch für mich war das der beste Teil an Game of Thrones, an der Originalserie, dieses Geschacher um den Thron. Aber dass es eben keine große unterschwellige Bedrohung im Hintergrund gibt, aus dem Norden oder aus dem Osten oder wo auch immer, habe ich dann doch gemerkt, das hat mir gefehlt in diesen 10 Folgen. Weil das so ein Gegengewicht war, was die ganze Zeit so im Hintergrund rumgebaumelt ist und die immer wieder deutlich gemacht hat, okay, das, was hier stattfindet, diese ganzen Ränkespiele, das ist eigentlich alles irrelevantes Zeug und es gibt viel größere Sachen, um die wir uns kümmern müssen und hier wird jetzt halt der Fokus komplett da drauf gelegt und wir haben, ohne dass ich es jemals gesehen habe, eher die Tudors oder Downton Abbey oder sowas, also ja, genau. Irgendeine Royal-Serie, anstatt Game of Thrones in diesem epischen Ausmaß, weltumspannende Ereignisse, die dann irgendwann zusammenlaufen. Und ja, auch bei dem, was sie draus gemacht haben, am Ende aus der großen Serie, das oder aus der Vorlagenserie, ist nach wie vor streitbar und ich bin nach wie vor auch nicht komplett oder überhaupt glücklich damit. Aber am Ende war das doch etwas, was die Serie über den Mittelteil sehr gut getragen hat. Und hier hat mir das eben gefehlt, diese große Bedrohung, die da noch ist. Stattdessen fokussiert sich es jetzt auf wenige Orte und auf vergleichsweise wenige Konfliktherde. Gleichzeitig hast du sehr viele Figuren, ja, von denen sehr viele Kinder sind. Und ja, das Thema Zeitsprünge, es finden sehr viele Zeitsprünge statt. Teilweise 2-3 Jahre.
Es sind 3 Zeitsprünge. Drei größere.
Naja, ja, 3 größere von mir aus. Aber du hast halt eine Folge, ich glaube, die 2. endet damit, dass der König Viserys seine neue Frau heiratet, nachdem seine alte gestorben ist, mit der er keinen Sohn zeugen konnte oder bekommen konnte. Und dann die 3. Folge beginnt damit, dass jetzt er jetzt schon quasi seinen zweiten Sohn erwartet von der neuen Frau.
So, hast du 2. Ich finde Zeitsprünge eigentlich nur in dem Sinne schwierig, wenn sich die Schauspieler ändern und die Schauspielerinnen. Aber nicht aus storytechnischen Gründen, sondern einfach, weil es dann extrem schwer fällt, nochmal die Namen zu merken und wer war jetzt nochmal was und wie gehören die jetzt nochmal zusammen. Okay, es gibt 3 neue Kinder, wie heißen die? Okay, ist relativ offensichtlich, von wem sie kommen. Aber trotzdem, den Namen zu merken, ist super schwierig. Ich lese das Buch gleichzeitig und darauf wollte ich zurückkommen. Die ersten Folgen sind gelaufen und dann gibt es eine Folge mit einer Hochzeit.
Ja, und Hochzeiten sind ja bei Game of Thrones nie gut. Welche Hochzeit meinst du denn jetzt? Wir sind ja im Spoiler-Talk. Meinst du jetzt die Hochzeit, die Verlobung von Rhaenyra? Oder?
Genau, die Verlobung, die erste quasi von Rhaenyra. Und das fand ich die beste Folge der gesamten Staffel, weil die hatte genau die 2 Sachen, die ich bei Game of Thrones halt liebe. Einmal dieses Geschachere, einmal dieses, sie reden Dinge und reden aber eigentlich meta-ebenmäßig miteinander, ne? Also alles, was sie sagen, hat eine Bedeutung. In diesem Fall tanzen sie auch noch meta-mäßig, egal wie sie auch noch tanzen und wie sie umhergehen und wer jetzt neben wen steht, das hat alles so seine Bedeutung und ist wie quasi auf einem Schachbrett aufgemalt um dann einen Showdown auszulösen. Ach, das fand ich mega, das fand ich toll, das fand ich schön. Das hat mir beim Zusehen so super viel Spaß gemacht. Daraufhin war ich wieder voll drin. Ich habe mir YouTube-Videos dazu angeschaut. Ich habe mir das Buch gekauft, Feuer und Blut, habe alles durchgelesen bis zur Serie und kann jetzt auch endlich weiterlesen, weil ich die Serie durchgeschaut habe. Beziehungsweise lass mich jetzt spoilern für die kommenden Staffeln durch das Buch.
Ja gut, ich hab gehört, das hat sich ja schon so ein bisschen zumindest entfernt.
Ja, so ein bisschen hat sich entfernt, aber wie bei Game of Thrones auch, so grob die Richtung stimmt aber noch. Ne? Also da passieren jetzt nicht irgendwelche komplett andere Sachen. Und das heißt, ich bin wieder voll drin und wenn eine Serie das schafft, dass ich mir stundenlange YouTube-Videos dazu anschaue, dass ich mir ein Buch dazu kaufe und es auch noch über hunderte von Seiten lese, dann hat das zuletzt Game of Thrones geschafft und jetzt hat es halt House of the Dragon geschafft. Und dann müssen sie irgendwas richtig gemacht haben. Wie gesagt, ich bin wieder voll drin. Ich habe die letzten zwei Folgen, ich habe es dir schon gesagt, im Vorgespräch habe ich im Screening geschaut, mit anderen Kommilitonen zusammen. Was auch mega cool ist, außer dass wir so Englisch geschaut haben und ich habe es halt vorher nur auf Deutsch geschaut, weil ich halt das Buch auch auf Deutsch lese. Das war ein bisschen hart für mich mit dem Umdenken, aber okay, es war trotzdem cool, das in der Gemeinschaft zu sehen, weil dann wirklich, wenn Dinge passieren, ein Wow oder ein Kill him mal von anderen Seiten kommt oder so. Das ist halt dann wirklich so ein bisschen Kino-Feeling. Ich habe im House of the Dragon Quiz gewonnen, also ich bin wieder voll drin. Gut, Credits
gewonnen
gehen
gewonnen sogar.
Ja, krass. Gewonnen sogar. Aber die Credits gehen an meinen Quizpartner, der hat quasi die meisten Fragen gelöst. ich war für die Teamnamen zuständig. Und House of Dragon hat mich aber wieder voll bekommen. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es gibt Dinge zu mäkeln an der Serie. Das Ende zum Beispiel hat mich nicht so dermaßen bekommen. Das war relativ vorhersehbar, was dort passiert, wie ich finde. Mit dem Tod von Rhaenyras zweiten Sohn. Und ja, auch so ein paar Figuren haben mich gestört. Allerdings finde ich, man hat wieder so viele Figuren. Klar, man hat weniger Orte, aber jeder kann sich jetzt wieder seinen Favoriten rauspicken. Für mich Landis zum Beispiel, absoluter Favorit. Der quasi erste Meisterer der Flüsterer. Also der Typ mit dem Klumpfuß. Wie ich finde, eine sehr, sehr tolle Figur, weil er quasi der einzige von den Leuten ist, der nicht kämpfen kann und deswegen seine Fähigkeiten andersweitig nutzt. Und auch
ja,
noch,
war für mich so ein Möchtegern-Littlefinger-Verschnitt.
Ja.
Sag ich ganz ehrlich.
Stimmt. Aber in dem, was er tut, ist er teilweise besser als Littlefinger. Also, ja. Aber er ist quasi der Prototyp Littlefinger, weil es gibt ja keinen Meister der Flüsterer zu der Zeit und er ist ja quasi der Erste, wenn man das so möchte, ohne dass er jetzt am Rad sitzt, aber er hat ziemlich große Macht. Aber das war wieder so eine kleine creepy Figur, der ohne quasi selber zum Schwert zu greifen sehr, sehr viel auslösen kann. Das gefällt mir. Ich mochte auch Littlefinger sehr, sehr gern. So hat jeder seine eigenen Figuren, die Söhne zum Beispiel von Alicent und Viserys, die komplett unterschiedliche Natur sind, der eine komplett hat einen Dachschaden und ein Auge weniger, der andere wird König, will aber kein König sein und rumhurt durch die Stadt. Auf der anderen Seite hast du Rhaena, die eigentlich die Gute sein soll, aber auch Dreck am Stecken hat und das auch nicht so wenig.
Also bei Rhaena oder Rhaenyra?
Rhaenyra, sorry.
Ja. Rhaena ist ja die Cousine des Königs, die dann
nochmal
sehr prominente
Ich meine die Tochter von Viserys. Die am Anfang noch so als Sympathiefigur quasi sozusagen dargestellt wird, die neue Daenerys, könnte man sagen.
Ja, sie ist schon das Zentrum der Handlung.
Ja, genau. Ja, und wo man auch miteifert und aber die ja auch auf jeden Fall nicht nur Gutes an sich hat, sondern ja auch kein Problem hat, über Leichen zu gehen, um Königin zu werden.
Ach, über welche denn?
Über die ihres Mannes?
Der ja am Ende nicht gestorben ist.
Ja gut, das weiß sie ja nicht.
Doch, ich habe das so verstanden, dass das schon geplant wurde, dass sie das nicht weiß. Dass geplant wurde, also dass der Plan von Anfang an zwischen ihr und Daemon war, okay, wir täuschen den Tod vor und lassen deinen Ehemann mit seinem Geliebten da übers Meer ziehen.
Ich habe gedacht, die haben noch eine Entscheidung getroffen.
Ich hatte es so verstanden, dass das der Plan war von Anfang an. Ich meine, kann man ja schwer planen, dann deine falsche Leiche zu drapieren da, ne? ohne die einzubinden.
War vielleicht interpretationsoffen oder ich habe irgendwas nicht verstanden. Das kann auch sein.
Ich muss sagen, ich habe nur eine Figur und das ist, der ist leider tot. Viserys, der König.
Ja.
Paddy Considine spielt den und er macht das so grandios. Vor allem, wie er diesen langsamen Verfall nachzeichnet. Ich meine, das ist ein Mann, der verfault quasi vor unseren Augen. Der zerfällt körperlich immer weiter und auch geistig wird er immer schwächer. Ich finde das eine unheimlich packende Figur in dem Sinne. Das ist ja der erste König, den wir hier sehen in diesem Game of Thrones Kosmos, der eines natürlichen Todes stirbt und der halbwegs normal ist. Er ist darum bemüht, Konflikte beizulegen. Er ist kein aufbrausender Charakter, er ist kein körperlich starker Mensch, er reitet auch keinen Drachen, soweit ich weiß, ne?
Ja, also in den Büchern hat er mal einen geritten, aber
dann. Ja, aber in der Serie sieht man nicht, wird auch nicht erwähnt. Also er ist keine Figur, er ist eigentlich keine Königsfigur, wie man sie von Game of Thrones kennt, indem er jetzt irgendwie besonders charakterlich oder halt körperlich stark wäre. Aber er hat einen gewissen moralischen Kompass und ist um Bedachtheit und Vernunft bemüht und bekommt ja dann auch den Namen Viserys der Friedfertige. Das war mal so ein schöner Punkt, so ein Gravitationspunkt, um den sich alle anderen Figuren in ihrem Hass und in ihren Konflikten drehen. Und das fand ich super.
Ich meine, keiner hasst ihn auch, ne? Also selbst die Figuren, die man selber hasst, hassen ihn nicht. Also Viserys wird ja von allen eigentlich gemocht. Keiner stellt ihn irgendwie in Frage oder will ihn stürzen oder sowas. Daemon vielleicht am Anfang.
Am Anfang gibt es Konflikt mit seinem Bruder, aber selbst dieser Konflikt wird ja irgendwann beigelegt.
Ja, genau. Aber das ist auch mehr so ein Daemon-Ding einfach. Aber der, selbst Daemon, wenn man ihn mal ein, zwei Folgen kennt, würde man nicht zutrauen, dass er seinen eigenen Bruder zum Beispiel umbringt.
Also, ich hatte tatsächlich nach den ersten zwei Folgen gedacht, das ist der Grundkonflikt, auf den alles hinausläuft, dieses zwischen den Brüdern. Aber es hat sich dann anders entwickelt.
Ja, dafür ist ja Game of Thrones auch immer dafür da, dass es sich anders entwickelt, wie man denkt. Ja, genau, es ist halt wirklich eine friedfertige Figur, der einfach darauf bedacht ist, dass alle Leute in Frieden einfach miteinander leben und der bis
und dass seine Blutlinie weitergeführt wird.
Genau, und bis zu seinem Tod irgendwie denkt, mein Gott, kommt doch alle mal klar aufeinander, ne? Also lasst mal die Machtspiele raus, sondern wir sind eine Familie und wir müssen irgendwie klar zusammenkommen. Gut, er hat theoretisch auch seine erste Frau auf dem Gewissen, dafür, dass er unbedingt Nachfahren haben will. Warte mal.
Es war ja die Option, entweder wir lassen sowohl Kind als auch Frau sterben oder wir holen das Kind raus, dafür stirbt die Frau, soweit ich weiß, oder? Oder musste er sich, zwischen einem der beiden entscheiden.
Ja, das schon.
Ja, natürlich. Also das ist ja auch
keine fehlerfreie
Figur, ne? Genau. Ja. Aber es ist ja auch keine fehlerfreie Figur.
Nee, das wäre auch langweilig. Genau, er ist auch nicht der smarteste, also er ist nicht der geschicklichste Typ in dem Machtspielen. Er sieht das nicht kommen oder will es nicht kommen sehen, was dort passiert. Und eben dieser große Konflikt, den du gesagt hast, der dir fehlt, der schwelt halt trotzdem immer im Hintergrund. Das hat mich halt so fasziniert. Vor allen Dingen, wenn man halt die Geschichte, die kommt, halbwegs ein bisschen kennt. Also für mich ist es auch schon ein paar Jahre her, wo ich die Geschichte grob gehört habe. Aber dieser Tanz der Drachen, der halt folgt, diese eine der größten Geschichten, die Westeros hier erlebt hat, das ist halt der Konflikt, der unterschwellig schwelt und man hat richtig Bock, dass der halt wie so ein Vulkanausbruch nach oben geschleudert wird. Nur, dass sich der Vulkanausbruch hier anbahnt und nicht auf einmal passiert.
Jetzt haben wir viel übersprungen, wo ich noch drauf eingehen wollte. Erstmal kurz zu Viserys. Natürlich macht er das vor allem, um auch natürlich die Blutlinie der Targaryens zu erhalten. Ich meine, man sieht es ja auch an diesem Modell, was er da baut, was ja nicht King's Landing ist, sondern hier das alte Valyria, dass er natürlich sehr auf diese Tradition und Vergangenheit bedacht ist, dass er dieses große Imperium wieder aufbauen will. So, ich muss aber bei den Zeitsprüngen einsetzen. Ich hatte ja schon gesagt, Herr der Ringe der Macht geht eher in die Breite mit vielen Erzählsträngen. Und diese Serie hier geht, Game of Thrones ursprünglich ging auch eher in die Breite. Und diese Serie hier geht nun in die Länge, eben durch die vielen Zeitsprünge. Was auch irgendwie nötig ist, weil eben auch nicht genug Plotmaterial vorhanden ist, allein an einer Stelle, um das hier quasi innerhalb einer Staffel, innerhalb von 10 Folgen, ein Jahr oder so zu erzählen. Deswegen muss es gestreckt werden. Und das finde ich auch erstmal prinzipiell gut, dass dieser strukturelle Ansatz gewählt wurde. Mein mittelgroßes Problem damit ist, dass mir das teilweise sehr viele Leerstellen bei der Charakter- und vor allem bei der Konfliktentwicklung hinterlässt. Dieser größte Zeitsprung gerade von 10 Jahren oder so, der in der Mitte der Staffel stattfindet, der bevor der soweit war, gab es einen gab es ja so ein Unbehagen oder so ein Unverstimmtes, wenn man so eine Unverstimmung zwischen Rhaenyra und Alicent, die ja ehemals beste Freundinnen waren. Und dann auf einmal 10, 12 Jahre später hat sich dieser Konflikt überhaupt nicht irgendwie weiterentwickelt. Es ist immer noch so ein eisiges Verhältnis zwischen den beiden. Und das ist eines von diesen Beispielen, wo mir die Serie einerseits, was ich lobenswert finde, Platz gibt, um mich selber reinzudenken und diese Leerstellen aufzufüllen. Andererseits verlangt es mir teilweise auch zu lange, zu oft und finde ich teilweise ein bisschen zu einfach macht es sich das Ganze da. Und zu einfach macht es sich meiner Meinung nach auch bei der Sympathielinie, die so in den letzten 3, 4 Folgen gezeichnet wird. Da wird schon sehr deutlich gemacht, auf wessen Seite wir hier stehen sollen, wie ich finde.
Ja.
Es gibt mir da zu wenig Ambivalenz in den Figuren tatsächlich. Es wird mir zu einfach gemacht, mich auf die Seite von Rhaenyra zu stellen.
Ja, aber du weißt ja, Game of Thrones baut ja meistens nur Sympathielinien auf, um sie zu zerstören.
Ja, das muss in den nächsten Staffeln quasi passieren.
Genau, also müssen wir mal gucken, was passiert.
Aber gleichzeitig finde ich es eben nicht, also ich bin nicht in dieser Sympathieverteilung so drin, wie die Serie mir das vorgaukeln will. Ich bin nicht so sehr bei Rhaenyra, wie es mir mutmaßlich eingepflanzt wird.
Findest du, dass die Serie das so stark macht? Ich finde, ja, sie sagt einem, auf welcher Seite man stehen soll mit einem normalen Moralkompass, aber sie sagt einem auch, jo, das ist die gute Seite, aber sie ist nicht strahlend hell gut. Ne? Also trotzdem hat sie ihre Schattenseiten und entscheidet sich für das geringere Übel so ein bisschen.
Ja, ich meine, aber gerade in der letzten Folge Rhaenyra ist ja schon extrem darauf bedacht, dass kein Krieg losbricht. Sie versucht ja wirklich alles, um noch mal irgendwie den Frieden zu wahren und eine diplomatische Lösung zu finden, um das alles
auszutarieren,
bevor es kommt.
Also sie machen ihr ein Angebot und tun nicht sofort Drachenstein versuchen anzugreifen.
Ja, aber die sind schon auf ihrer sehr hohen Position und sind sich schon sehr bewusst dessen, dass sie aktuell überlegen sind mit diesem riesigen Drachen und mit der Mehrheit des Heeres. Also
ja, schon, aber die grundlegende Idee, die sie eigentlich hatten, nach dem Tod von Viserys, so nach dem Motto, ja, jetzt müssen wir ganz schnell nach Drachenstein und die fertig machen. Gut, das mussten sie umändern, weil sie ja wissen, die anderen wissen jetzt von dem Plan. Aber trotzdem war jetzt nicht sofort, dass der Krieg ausgerufen worden ist. Und selbst der Sohn mit dem einen Auge, ich vergesse immer, wie er heißt.
Aemond?
Ja, der ein bisschen Schaden davon getragen hat. Wollte auch den Sohn ja nicht töten, sondern er wollte auch nur ein Auge haben. Selbst er ist ja noch einer, der sich ein bisschen zurückhalten konnte, nur da die Drachen haben sich halt in die Haare bekommen.
Ja, aber also mein einfach Problem gerade mit diesem mit dieser Endszene, wo dann Rhaenyra sehr böse in die Kamera guckt und das habe ich dann auch bei Twitter, ich weiß, das ist nicht repräsentativ, aber sehr viel bei Twitter dann, oh ey, egal was sie jetzt macht, Rhaenyra, ich bin voll auf ihrer Seite und gerade, also weißt du, dass durch den Tod ihres Sohnes bekommt sie jetzt die Legitimation für die nächsten Folgen, Staffeln einfach jeden Scheiß zu machen,
ja, bis es übertreibt.
Der notwendig ist. Bis es irgendwann übertreibt. Aber weißt du, aber genau die Serie legitimiert sie jetzt durch den Tod ihres Sohnes dafür, moralisch abzufallen.
Aber war das nicht immer bei
Game of Thrones so,
dass irgendwas passiert ist, dass jetzt endlich mein Charakter mal aus dem Puschen gekommen ist und man gesagt hat, so,
ja,
jetzt mach endlich mal was mit deiner Macht oder mit dem, was du kannst. Wie viel soll denn noch passieren? Und dann gehen sie halt zu weit und dann werden sie mad oder sonst irgendwas.
Ja, von mir aus, aber da muss man diesen Verlust auch zeichnen. Also, wenn Arya Stark den Tod ihres Vaters, die Hinrichtung ihres Vaters betrachtet, dann hat es bei mir eine Wirkung, weil ich Ned Stark als Charakter höchst sympathisch und faszinierend finde, weil ich ihn natürlich auch im Trugschluss für den Protagonisten dieser gesamten Serie gehalten habe, was ja damals noch, weil man damals auch noch in alten Strukturen verfangen war. Aber da sind mir die Charaktere ans Herz gewachsen. Hier stirbt halt ein Kind, mit dem ich vorher wenig bis nichts zu tun hatte, das einem anderen Kind ein Auge ausgestochen hat. Aber
der war schon 2 Folgen lang relativ im Fokus, wie ich fand.
Och, also, der ist mir gut, er stand halt auch neben 8 anderen Kinderfiguren. Deswegen hat das vielleicht ein bisschen schwer gehabt, da herauszustechen aus der Masse.
Trotzdem, dieser Konflikt über die Generationen, finde ich immer trotzdem noch irgendwas, woraus man viel machen kann. Vor allen Dingen, weil die Kinder ja auch noch Kinder bekommen werden, höchstwahrscheinlich. Dann wird es übrigens richtig schwierig mit den Namen. Aber trotzdem, das sind so Generationskonflikte, die auch noch sehr schön sein könnten für die kommenden 3 Staffeln.
Ich muss aber auch sagen, um jetzt mal auf die andere Seite der Sympathielinie zu gehen, Alicent, ich finde, also die Schauspielerin, beide Schauspielerinnen, die hier zutage kommen, die machen das super, aber das Drehbuch ist nicht nett zu dieser Figur. Und schreibt ihr teilweise Dinge rein, die ich schwierig nachvollziehbar finde, beziehungsweise überhastet finde. Also, dass dieses Missverständnis am Sterbebett von Viserys jetzt dazu führt, dass sie jetzt noch tatsächlich diesen eigentlich 5 Minuten vorher geklärten Konflikt mit Rhaenyra wieder komplett aufgibt und sagt, doch, mein toter Mann hat sich gewünscht, dass mein Sohn jetzt doch auf einmal König werden soll. Also, das hatte ich sehr hingebogen. Ja. Ich weiß, dass
Sie will ja, dass ihr Sohn auf den Thron kommt, braucht halt irgendwas und so hat sie es halt, also das kann man ja auch richtig verstehen, das, was der König dort sagt. Also sie hätte theoretisch mal nachfragen können, beziehungsweise, hey, was redet der da? Ich habe das noch nie verstanden, der muss mich verwechselt haben. Aber in ihrem Wahn, beziehungsweise in ihrem Glauben, also das war so das letzte Puzzleteil, was ihr noch gefehlt hat und dann ist das so querdenkermäßig, dass du, sobald du an etwas glaubst, sobald so Bing gemacht hat irgendwie, dass du dann nur noch daran glauben willst und nicht nur nach links und nach rechts schauen willst. Und so ist Allison gezeichnet, wie ich finde.
Aber 20 Jahre lang hat er gesagt, Rhaenyra soll meine Thronfolgerin sein. Und da fehlt mir das letzte bisschen Vernunft, was ihr noch eingebläut wird, was sie ja vorher teilweise durchaus bewiesen hat. Aber dann zu denken, nicht, ja, okay, der
Kinder geht.
Hier da, ein wirrer, ja, nein, ein wirrer Mann auf dem Sterbebett, seine letzten Worte sind jetzt auf einmal, bei denen er sich auf einmal urplötzlich aus dem Nichts umentscheidet, auf einmal, das soll jetzt den Ausschlag dafür geben, diese Freundschaft, die ich auch wieder geschlossen habe und damit das Heim meiner ganzen Familie in Bedrohung zu bringen, Gefahr zu bringen. Ach nee.
Nee, also, Allison, wie ich finde, war immer so gezeichnet, dass sie sehr vernünftig war und sehr besonnen und sehr bedacht auch, was sie tut. Ja. Außer wenn es um ihre Kinder geht. Wenn sie irgendeinen Vorteil oder Nachteil für ihre Kinder sieht, dann wird sie irrational. Das sieht man zum Beispiel, wenn sie Rhaenyra mit dem Dolch angreift, zum Beispiel, in der Szene. Also immer, wenn es um ihre Kinder geht, dann wird sie ziemlich irrational und sehr, sehr gewalttätig sogar. Zum Beispiel auch, wenn der Großmeister in Frage gestellt, was hier gerade passiert und sagt hier, das ist einfach ein Umsturz, der passiert, dann wird sie auch ziemlich sauer oder sagt hier, ja, wir müssen jetzt alles dafür tun, dass quasi mein Sohn auf den Thron kommt, sobald Viserys tot ist. Also sobald das passiert, was irgendwie mit ihren Kindern zusammenhängt, wird sie ein bisschen mad. So zeichnen sie für mich die Serie, aber kann man natürlich auch anders sehen.
Mhm. Größtenteils fand ich eben auch diese Charakterisierung sehr gelungen, aber es gab eben so Momente, gerade bei Allison, die mir nicht schlüssig genug waren von ihrer Entwicklung her. Aber jetzt natürlich, wenn du sagst, dass sie bei ihren Kindern irrational wird, ergibt für mich tatsächlich im Nachhinein betrachtet Sinn, aber es hat
aber mir, ja, wenn's dir nicht zu sehr,
war mir teilweise ist, zu sehr mit der Brechstange.
Ja, okay. Ja, das kann, ich verstehe es. Ich finde Folge 7 auch nicht so, Folge 9 auch nicht so furchtbar gelungen, tatsächlich. Mit dem Tod von, also mit dem endgültigen Tod von Viserys.
Und mit diesem Criston Kraut, das ist die zweite Figur, mit der ich so meine Probleme
ja,
habe.
Ja, da gebe ich dir recht.
Wie sie reagiert, als sie von Rhaenyra hier nicht abgewiesen wird, wie er von Rhaenyra abgewiesen wird, als er vorschlägt, hier, lass uns doch, ich kenne dich ungefähr seit ein paar Stunden, wir haben zweimal gefögelt, lass uns abhauen. Und sie sagt, nee, du, lieber nicht. Und auf einmal wird er komplett wahnsinnig ab dem Punkt. Und das ist mir dann auch zu einfach.
Ja, in den Büchern ist es tatsächlich ein bisschen anders beschrieben. Da weichen Serie und Buch tatsächlich ein bisschen voneinander ab. Aber da gebe ich dir auf jeden Fall recht, Criston Kraut, bei dem sein Tod, da breche ich auch einen Jubelsturm aus. Da keinen Bock mehr auf den.
Ja, dafür ist er mir nicht mad genug. Dafür ist er mir nicht zu sehr Joffrey oder zu sehr.
Nee, er ist nicht Joffrey. Er ist halt einfach ein Arsch. Einfach so.
Aber einfach nervig und nicht unerträglich im Sinne von, ich wünsche ihm einen Tod, sondern, ach nee, geh ja, einfach weg. Geh einfach weg, denke ich mir. Nein.
Das wäre das Einfachste. So schönes Drachenfeuer. Na, egal.
Ja, das ist ja kein befriedigender Tod, aber ja.
Naja, wir schauen mal, was passiert. Auf jeden Fall wird noch sehr, sehr viel passieren. Es sind 4 Staffeln angesetzt, was ich schwierig finde, ehrlich gesagt. Aber okay, schauen wir mal, was sie sich noch alles ausgedacht haben. Vielleicht gehen sie auch ein bisschen weiter, wie die Tanzdrachen. Mal gucken.
Ja, mit den Zeitsprüngen, das wird sich jetzt nicht mehr so, ne? Also jetzt, nee, das war jetzt sehr viel Schachfiguren in Stellung bringen und jetzt wird geschlagen.
Genau, das ist auch die erste Staffel. So muss man sie auch ansehen. Das ist alles in Stellung bringen, ja. Nur nicht wie bei Herr der Ringe auf verschiedenen Kontinenten und alles einzeln, sondern hier eben zusammen. Und auch die Zeitsprünge, auch wenn sie mich aus der Bahn geworfen haben und ich sie auch nicht so gut fand, sie sind fast nötig, weil du musst halt eine Geschichte über mehrere Jahre erzählen. Und da passiert halt auch manchmal einfach nichts, ne? Also man kann jetzt noch länger die Charaktere ausleuchten, noch mehr erzählen, wie sie sich hassen oder wie sie sich mögen oder sonst was. Aber dann hat das so Staffel 5 Game of Thrones Vibes, wo es einfach nicht vorangeht irgendwann. Und da fand ich das dann irgendwie die bessere Lösung mit den Zeitsprüngen. Naja, okay. Ja, die Schachfiguren sind auf jeden Fall in Stellung in beiden Serien, würde ich sagen. Für eine gelungene Zukunft.
Wirst du denn weiter schauen?
Also House of the Dragon auf jeden Fall. Ja, das wird jetzt noch ewig dauern wahrscheinlich. Aber ich gehe mal davon aus, dass es 2024 weitergeht.
Und, ich meine auch gehört zu haben, dass es 2 Jahre dauern wird, bis die neue Staffel kommt.
Hallo. Sie hätten doch davon ausgehen können, dass es erfolgreich wird. Naja, gut. Gut, warten wir halt noch 2 Jahre ab. Dafür wird der Hype wahrscheinlich umso größer sein. Vielleicht kommen sie auch mal auf die Idee, die 2 größten Fantasy-Serien der Neuzeit nicht gleichzeitig starten zu lassen, sodass man hier nicht so einen Stress hat. und dann auch noch Andor gleichzeitig laufen lässt. Mein Gott, Leute, sprecht euch mal ein bisschen ab. Ich denke mal, dass Herr der Ringe schneller weitergeht. Könnte ich mir vorstellen, dass das nächstes Jahr schon in den Startlöchern steht.
Kann ich mir auch vorstellen, ja.
Und da wünsche ich mir, dass es so weitergeht wie in den letzten Folgen einfach. Und dass sie sich Gedanken machen, wie diese verschiedenen Linien sich schneller treffen können. Die können auch wieder auseinandergehen, wie es jetzt auch passiert ist. Aber dass man da so ein bisschen untereinander einen Austausch hat. Das wäre schon ganz schön, weil das hat ja auch Game of Thrones ausgemacht. Man erinnert sich, das sind ja nicht einfach Linien gewesen, die aneinander vorbeigehen, sondern immer wieder Kreuzungen, dass sich quasi so ein Netz entstanden hat, was den Reiz der Serie für mich auch mit ausgemacht hat. Ja, und House of the Dragon, da weiß ich, was passiert. Und da können wir uns alle drauf freuen. Zumindest, wenn sie
sich alle beschauen. Wehe, du spoilerst mich. Mein Bekanntenkreis, meine Mitschauer haben sich schon gespoilert, indem sie sich einen Stammbaum der Targaryens angeguckt haben.
Ja, das solltet ihr unterlassen. Stammbäume nicht anschauen, weil dann wisst ihr auf jeden Fall, was passiert. Ja, ich lese jetzt gerade Feuer und Blut weiter.
Lieber parallel auf so einem großen Whiteboard mitzeichnen, wie der Stammbaum aktuell aussieht, dann hält man vielleicht den Überblick.
Ja. Oder pro Folge, wenn es so einen Zeitsprung gibt, einfach die Tafel so ein bisschen nach unten ziehen. Dass man da mitkommt. Ja, ihr habt jetzt 2 Jahre Zeit, die Namen auswendig zu lernen.
Alles klar, dann vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an Marius, dass du dir jetzt noch den Marathon, Herr der Ringe-Marathon da gegeben hast und wir so sprechen konnten.
Gerne. Es hat wirklich Spaß gemacht, jetzt mal alles so runter zu rattern quasi. Ich bin ja auch schon im Gespräch gewesen mit Kommilitonen über die beide Serien, wobei ich erzählen kann, dass zumindest bei uns mehr über House of the Dragon gesprochen wird als über die Herr der Ringe-Serie. Sie werden beide weitergehen und wir müssen jetzt mal schauen, wie Staffel 2 oder weiterführende Staffeln sind ja meistens die dann in Erinnerung bleiben und die entscheiden, ob eine Serie gut wird oder nicht.
Vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören und teilt uns doch gerne eure Meinung zur Sendung mit auf Twitter oder noch besser auf kinotagesstätte.com und dort findet ihr auch alle Informationen, falls ihr mal mitmachen möchtet bei uns und eure Lieblingsserie, euren Lieblingsfilm vorstellen möchtet oder über irgendein anderes Thema sprechen möchtet. Bis dahin, bleibt gesund und eine schöne Woche. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.